Deutschlandfunk Kultur Tonart.
Dass Iggy Pop und David Bowie sich eine minderjährige Geliebte geteilt haben, das ist kein Geheimnis. Über Paul Trinkers Iggy Pop Biografie, da schrieb der Guardian, das Buch beinhalte fast jedes Laster, das man sich in einer Rockbiografie wünschen kann. Exhibitionismus, Sex mit Minderjährigen, Selbstverstümmelung, psychische Störung, Drogenmissbrauch, Untreue, Betrug, Gewalt, Tod und David Bowie natürlich. Don Henley von den Eagles wurde lediglich wegen Verführung Minderjähriger zu Straftaten angeklagt, als der Notarzt bei ihm eine nackte 16-Jährige mit Überdosis behandeln musste. Diese Liste, die ließe sich fortführen. Die TV-Dokus und damit auch die öffentliche Empörung über die Vergehen dieser alten weißen Männer des Rocks, aber die bleibt aus. Kein Aufschrei, keine Cancellation. Iggy Pop macht Werbung für die Deutsche Bahn, wird gerade wieder mit seinem neuen Album Free als Legende gefeiert. Was läuft hier eigentlich falsch? Das will ich mit Jens Balzer besprechen. Hallo.
Hallo, guten Tag.
Ja, was läuft da falsch?
Ja, das ist wirklich eine gute Frage. Vielleicht nochmal einen kurzen Schritt zurück. Also, man muss vielleicht das vorweg, also nicht mal die Biografie von Iggy Pop lesen, ne, um sich über seine sexuellen Beziehungen zu Minderjährigen zu informieren. Es reicht schon, wenn man seine Musik hört, zum Beispiel den Song Look Away aus dem Jahr 96. Da heißt es, ich zitiere, I slept with Sable when she was 13. Her parents were too rich to do anything. Vielleicht können wir nochmal kurz reinhören. I slept with Sable when she was 13. Her parents were too rich to do anything. She rocked away around L.A. till a New York doll carried her away. Ja, also gemeint ist Sable Star, ein berühmtes sogenanntes Baby Groupie. Also die trieb sich Anfang der 70er am Sunset Strip in Los Angeles mit den damaligen Rockgrößen, noch mal gerade gehört von einem von den New York Dolls dahin gebracht. Gemeinsam mit ihrer Freundin Laurie Mattox, die im Alter von 14 zunächst von David Bowie entjungfert wurde und dann an Jimmy Page von Led Zeppelin weitergereicht, welcher sie, wie man aus zeitgenössischen Berichten weiß, gerne in seinem Hotelzimmer am Sunset Strip einschloss, damit sie jederzeit zur Verfügung stehen konnte, wenn dem der Sinn danach stand. Also die hat in einem Interview 2015 noch davon erzählt, wie sie damals von einem Bodyguard von Bowie unter Drogen gesetzt wurde und dann einen flotten Dreier mit ihm und Iggy Pop hatte. Das ist alles bekannt, aber sie haben recht, es spielt in der Wahrnehmung dieser großen weißen Rockhelden der 70er keine Rolle. Also weder bei Bowie, der nach seinem Tod ja immer noch größer wurde, also quasi so als Pop-Messias, noch bei Jimmy Page und auch nicht bei Iggy Pop, der jetzt zu seinem neuen Album gerade erschienen, nochmal wieder Zitat zum Beispiel aus einer Kritik auf Zeit Online für seine verführerische Ranzigkeit gefeiert wurde.
Ja, also, aber dann nochmal die Frage, wie kommt es zu dieser allgemeinen Gleichgültigkeit gegenüber solchem Verhalten und das auch noch, ich meine, wir haben gerade MeToo durchlebt und wir sind eigentlich alle dafür sensibilisiert, aber es scheint nicht
zu
greifen.
Ich glaube, das spielen mehrere Aspekte eine Rolle. Also einer davon ist sicher, also eine allgemein verbreitete Haltung ist dieses, ach, in den 70ern war das eben so. Ne? Also das war das jetzt Jahrzehnte der sexuellen Befreiung, der entfesselten Sexualität, das war nach der Pille, aber noch vor AIDS, da haben ständig alle mit allen gevögelt und der Gesellschaft hat das letztlich ja nur gut getan, weil sie mit dem Sex hinterher nicht mehr so verklemmt umgegangen ist wie vorher. Das ist gewissermaßen, um es jetzt mal zuzuspitzen, die große Lebenslüge jener Generation, die in diesem vermeintlich goldenen Jahrzehnte Rockmusik sozialisiert hat und die glaubt, dass Rockmusik das Medium der sexuellen Befreiung war, was natürlich einerseits stimmt, aber andererseits war es eben auch eine Zeit des entfesselten Patriarchats und die Rockmusik war ein Medium dieses entfesselten Patriarchats. Also Künstler wie Bowie und Iggy Pop waren natürlich Protagonisten einer sexuellen Emanzipation, gerade Bowie, Ziggy Stardust, das bisexuelle Alien. So, aber auf der anderen Seite waren sie eben auch Nutznießer der überkommenen Verhältnisse und im Detail manchmal ziemlich widerliche Sexisten. Das wird gern übersehen, weil es eben nicht nur die Einschätzung von einzelnen Künstlern betrifft, sondern wie gesagt das Selbstbild und die Selbstverklärung einer ganzen Generation.
Das ist ein Aspekt? Was könnte noch eine Erklärung dafür sein?
Naja, vielleicht hat es, zweiter Aspekt, auch ganz einfach was mit Rassismus zu tun. Ne? Also alle Männer, über die wir bisher geredet haben, sind nämlich weiße Männer. alle Männer, an deren Beispielen sich, Sie haben schon gesagt, MeToo-Debatte in der jüngeren Vergangenheit, jedenfalls im Pop, die Debatte um Sexismus und sexualisierte Gewalt entzündet hat, waren farbige Männer. R. Kelly, Michael Jackson, der junge Rapper XXXTentacion. Also da ist die Öffentlichkeit augenscheinlich eher geneigt, das Thema der sexualisierten Gewalt auf die Agenda zu setzen, bis hin zu der Frage, ob man die Musik von diesen Leuten noch hören darf oder spielen darf. Das führt, bringt dann die Debatte auch dann leicht in so eine Schieflage. Also vor anderthalb Jahren hat ja Spotify die Musik von R. Kelly und XXXTentacion auf eine Art schwarzer Liste gesetzt. Hateful Conduct Policy hieß das. Sind aber dann nach 3 Wochen schon wieder zurückgerudert, weil es starke Proteste von anderen Künstlern gab, besonders von Kendrick Lamar, der dann bedrohte, sich komplett aus Spotify zurückzuziehen. Und besonders aus Hip-Hop-Kreisen wurde gefragt, warum handelt es sich bei den Künstlern, an denen da jetzt offensichtlich ein Exempel statuiert werden soll, um 2 Afroamerikaner, während so viele weiße Männer, denen man ähnliche Vorwürfe machen könnte, ungeschoren davonkommen.
Aber wenn wir zum Beispiel von XXXTentacion reden, der war bis zu seiner Ermordung im letzten Sommer der erfolgreichste Rapper seiner Generation. Und das, obwohl er in seinen Texten ausgiebig ausgebreitet hat, wie er zum Beispiel seiner schwangeren Ex-Freundin das ungeborene Kind aus dem Leibe zu prügeln versuchte, das hat seinem Erfolg keinen Abbruch getan, Gegenteil.
Ja, ja. Je mehr Vorwürfe gegen ihn bekannt wurden, desto stärker wuchsen die Streaming-Ergebnisse noch, das stimmt. Und das, also den Teenagern, die seine Musik hören, also denen scheint tatsächlich die sexualisierte Gewalt dieses Mannes genauso egal oder nicht so wichtig zu sein wie den Fans von Iggy Pop und David Bowie damals. Oder mehr noch, es scheint sogar noch immer noch eine Faszination dieser Gewalt zu geben, ne, die den Künstler noch interessanter oder auratischer macht.
Die Aura des Künstlers wird größer und wir machen dabei irgendwie mit. Woran liegt das?
Ja, vielleicht ist es doch so, dass sich bei allem, was sich doch im Pop und Rock der letzten Jahrzehnte geändert hat, dass da vielleicht doch eins gleich geblieben ist. Also es ist immer noch so, glaube ich, heute wie in den 70ern, dass Pop von der Inszenierung und vom Versprechen der sexuellen Entfesselung lebt, dass zum Nimbus des Popstars wesentlich die Bewunderung dafür beiträgt, dass er, ob real oder vermeintlich, besseren, anderen, reicheren, enthemmteren, rücksichtsloseren Sex hat als die ihn bewundernden Menschen in ihrem kleinen Leben. Und das gilt für die glamourösen Rockstars der 70er eben noch wie für die Rapper der Gegenwart. Ich glaube, es ist diese grundlegende Bewunderung für die sexuelle Transgression und Potenz, aus der sich irgendwie diese Milde erklärt, mit der große Teil des Publikums auch über offenkundigen Missbrauch hinweggesehen haben und bis heute hinwegsehen. Und das umso mehr, das kommt noch dazu, wenn der betreffende Künstler dann irgendwie, das gilt ja sowohl für Iggy als auch für David Bowie, als auch für XXXTentacion, als egomane, geniale, innerlich zerrissene und darum von seinen Trieben immer wieder übermannte Persönlichkeit erscheint.
Aber was bedeutet das dann für die Hörerinnen und Hörer und für uns Journalistinnen? Darf man solche Musik noch hören? Sollte man sie senden?
Ja, ich glaube, das ist keine Frage des Dürfens oder Nicht-Dürfens. Also ich glaube, es ist nichts falsch. Wir haben auch man sieht bei dieser Aporie bei Spotify, wohin das führt, wenn man irgendwie da in so Zensurdebatten einsteigt. Wer darf sich da zum Richter oder zur Richterin aufschwingen, über wen? Also, ob man es jetzt akzeptabel findet, Michael Jackson oder Iggy Pop zu hören, muss jeder selbst entscheiden. Aber ich finde, man sollte über die Gründe reden, warum es akzeptabel sein könnte oder eben nicht akzeptabel sein könnte. Also, und was wir Journalisten tun können, ist erstmal genau das, was wir beide jetzt gerade tun, finde ich, nämlich an diese Geschichten zu erinnern und die Debatte darüber, also die Debatte über Kunst, Sexismus, sexualisierte Gewalt aufrechtzuerhalten, auch in Zeiten, in denen sie gerade wieder aus dem medialen Fokus gerät. Das, man hat ja schon das Gefühl, dass da jetzt gerade wieder so ein bisschen die Luft raus ist. Also am Sonnabend zum Beispiel hat auf den Filmfestspielen in Venedig Roman Polanski den großen Preis der Jury für seinen Film Jacques erhalten. Polanski wird seit über 40 Jahren, seit 1977 wegen Missbrauchs einer 13-Jährigen strafrechtlich verfolgt. Es immer wieder viele Boykottaufrufe gegen ihn gegeben, auch jetzt vor dem Filmfestival in Venedig. Dass er nun trotzdem einen Preis bekommen hat, kann man als verschwindendes Interesse an der MeToo-Debatte bewerten, einerseits. Ne? Man kann sich aber auch nochmal in Erinnerung rufen, dass Polanski hier jahrzehntelang wegen eines Vergehens im Fokus stand, dass man Iggy Pop ganz genauso anlasten muss und für das sich Iggy Pop niemals verantworten musste. Also es ist hier immer noch viel Ungleichgewicht und Verlogenheit in der Debatte. Und ich finde, wir Journalisten haben erstmal die Aufgabe zu informieren und für Klarheit zu sorgen. Und die moralischen Schlüsse muss dann jeder und jede für sich selbst ziehen.
Iggy Pop und andere weiße Rockstars werden mit Samthandschuhen angefasst, hat man das Gefühl. Warum das so ist, darüber sprach ich mit dem Popkritiker Jens Balzer. Vielen Dank.
Dankeschön.